Gestern habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Es war 1. Mai. Und sie sagte, ich habe heute Radio gehört. Glaubst du das? Die haben kein einziges Mal "Der Mai ist gekommen" gespielt. Ich sage, oh, damit wollte ich morgen meine Predigt anfangen. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Und weil wir jetzt so drüber gesprochen haben, dachte ich, ich kenne das Lied eigentlich gar nicht. Also so den Anfang von der Melodie, aber was in dem Lied eigentlich vorkommt, das ist mir eigentlich völlig rätselhaft. Und so habe ich das tatsächlich nochmal nachgeschlagen. Und dieses Lied mit 6 Versen spricht von einem jungen Mann, der ausziehen will, der in die Welt raus will, der wandern will, der Frische erleben will, der was erleben will, aber der trotzdem von Gottes Odem spricht und vom Himmel zählt und sowas, aber auch am Abend dann in eine Kneipe einkehren möchte und ein bisschen Wein trinken und schöne Lieder dazu singen und so. Genau, und ich habe gedacht, wow, da will einer aufblühen. Und das tut's ja auch im Mai. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Aber wir hatten einen der kühlsten Aprils, die es seit Aufzeichnungen der Wettergeschichte so gibt. Und so schlagen die Sachen noch nicht so tatsächlich aus, obwohl jetzt kommt schon überall die Blüten raus. Genau. Gestern haben viele ausgeschlagen, leider. Bei den Demos, bei den 1. Mai-Demonstrationen sind so und so viele Leute festgenommen worden. In der ersten halben Stunde haben sie 25 Polizisten attackiert. Und das meint dieses Lied bestimmt nicht, die Bäume schlagen aus. Also die jungen Leute, die unbedingt irgendwie Krawall machen müssen. Aber der Mai hat eigentlich schon immer, auch für mich, ich habe in diesem Monat Geburtstag und bin so ganz eng mit dem Mai verbunden, sage ich mal, der hat schon immer so was Aufweckendes, was Weckendes. Der April übrigens auch. Nicht, weil es der kalte April war, sondern weil wir vor gut einem Monat Ostern gefeiert haben. Wir haben Ostern gefeiert und so hat der April für uns auch etwas nicht nur Weckendes, sondern auch Auferweckendes. Und wie Tillmann schon sagte, sind wir in unserer Predigtreihe Die Liebe im Blick immer noch bei der Betrachtung von Menschen, die dem Auferstandenen nach Ostern begegnet sind. Und heute wollen wir uns die Geschichte von 2 Jüngern anschauen, die auch 2 Tage nach Karfreitag, also am 3. Tag, am Ostertag, immer noch unter Schock standen. Karfreitag war für sie, wie auch für alle anderen Jünger, das Ende. Ende aller Lebensträume, ihre Zukunftshoffnungen sind begraben worden. Und es waren Jünger Jesu. Aber sie jubelten nicht am Karfreitag und sagten, super, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Das war der Tag, auf den wir alle gewartet haben. Diese Sicht der Dinge hatten sie noch nicht. Für sie war Karfreitag Karfreitag. Das kommt vom Althochdeutschen. Dieses Kar kommt von Kara und das bedeutet Klage oder Kummer oder Trauer. Für sie war es wirklich ein Klagefreitag. Der Schlusspunkt aller ihrer Träume, der Schlusspunkt ihrer Hoffnung und vermutlich auch der Schlusspunkt ihres Glaubens. An diesem Tag waren sie einigen Frauen begegnet, die behaupteten, Jesus sei auferstanden und ihnen begegnet. Aber die beiden glaubten den Frauen nicht. Ich möchte beginnen mit der Textlesung aus Lukas 24 ab Vers 13. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten und sie erkannten ihn nicht. Da geht ein Dritter neben ihnen und sie erkannten ihn nicht. Es wurde viel darüber gerätselt, warum das so war. Da waren die zwei also unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, einem Dorf, das so gute 11 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Von einem der beiden ist der Name überliefert, er heißt Kleopas. Ansonsten sind die beiden im Neuen Testament namenlos. Es gibt vielleicht eine Deutung, aber die ist unsicher. Im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 25 ist von einem Klopas die Rede, also da fehlt das E. Das heißt, es ist von einer Maria die Rede, die die Frau von Klopas ist. Eventuell war das auch ein Ehepaar, die da weggegangen sind. Also die beiden Jünger könnten auch ein Mann und eine Frau gewesen sein. Aber da wollte ich mich nicht festlegen. Also ziemlich sicher gehörten die beiden auf jeden Fall zum erweiterten Jüngerkreis von Jesus. Und die beiden waren aufgekratzt. Sie waren völlig durcheinander von dem, was sie in den letzten Tagen gesehen hatten. Und ihr Glaube war zerbrochen und war irgendwie nur noch ein Scherbenhaufen. Und selbst die Botschaft der Frauen, sie hätten Jesus gesehen und die Engel hätten seine Auferstehung verkündigt, kann ihre Traurigkeit nicht umwenden, nicht in ein neues Licht rücken. Kennen wir das auch? So eine Form von frustriert sein, so ein Schwermut, so ein niedergeschlagen sein, das mit unserem Glauben an Jesus und mit unserem Christsein vielleicht sogar zusammenhängt. Dieses am Boden zerstört sein, wenn doch alles anders ausgeht, als wir es gehofft oder erwünscht haben oder auch erwartet haben. Der Glaube hat nicht das gehalten, was wir uns von ihm erhofft hatten. Und Träume lösen sich plötzlich in nichts auf. Kennen wir das? Wie reagierst du dann? Wo laufen wir dann hin? Im realen Leben oder auch in unseren Gedanken? Wo ist dein Emmaus? Wo läufst du hin, wenn Träume zerplatzen? Wohin fliehst du? Und die Frage, gibt es wenigstens einen Menschen, der mit dir geht, wenn alles zerbrochen ist? Denn immerhin waren diese beiden zu zweit. Wer ist der Mensch, der mit dir geht, wenn alle Kartenhäuser eingestürzt sind? Lukas berichtet, wie sich zu den Zweien Jesus dazu gesellt hat. Eine Tatsache ist bei dem Ganzen irritierend. Tillmann hatte schon in der Einleitung gesagt, sie erkennen ihn nicht. Woran lag es? Da sind zwei, die etliche Zeit mit Jesus unterwegs waren und sie erkennen ihn nicht. Und das war keine Corona-Zeit mit Masken, Kapuzen und sonstigen Vermummungsgeschichten. Wie ist das möglich? Eigentlich gibt es auf diese Frage nur zwei mögliche Antworten. Die erste ist, Jesu Gestalt war nach der Auferstehung eine andere als vorher. Und das zieht sich so auch durch die Osterberichte hindurch. Im Garten hat Maria von Magdala den Jesus für den Gärtner gehalten. Und dann konnte er auch nach seiner Auferstehung durch Wände gehen. Das war vorher ja auch nicht möglich. Oder sie waren durch ihre Enttäuschung so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass ihr Jesus ihnen eigentlich ganz nahe ist, im Moment gerade ganz nahe ist. Das gibt es auch, dass man im Elend sozusagen so einen Tunnelblick hat und dass man die Außenwelt gar nicht mehr wahrnimmt. Es gibt auch Forscher, die geguckt haben, wo liegt eigentlich dieses Emmaus und wo sind sie hingegangen und als sie gegangen sind, wie war da der Sonnenstand und vielleicht hat die Sonne sie geblendet. Das kennen wir auch, wenn wir Fahrrad fahren und die Sonne blendet uns und Leute kommen uns entgegen. Dann erkennen wir die auch nicht, weil die kommen irgendwie so mit Schatten im Gesicht und man erkennt sie nicht. Vielleicht war es eine Mischung aus allem. Aber das Bedeutendste an dieser Geschichte ist eigentlich etwas ganz anderes. Das Bedeutende besteht darin, die beiden waren auf der Flucht. Sie sind weggelaufen aus Jerusalem. Sie sind weggelaufen von ihren Brüdern und Schwestern. Sie sind weggelaufen von der Gemeinde, die in Jerusalem war. und sie sind weggelaufen von Jesus. Sie waren auf der Flucht, sie waren auf dem Weg in die falsche Richtung. Und doch hat Jesus sie nicht allein gelassen. Sie waren auf der Flucht und trotzdem nicht allein. Er ist mit ihnen gewesen. Auf der Flucht vor ihm. Ich finde das genial. Ist es nicht bemerkenswert, dass unser Jesus nicht in Jerusalem sitzt und irgendwie so fingertrommelt wartet, bis wir wieder zurückkommen? Er bleibt nicht in Jerusalem sitzen und sagt, oh, ich warte hier mal ab. Die werden sich schon wieder einkriegen. Die kommen schon zurück. Nein, er ist diesen beiden nachgegangen. Er ist also dabei in den schwierigen Momenten. Er ist dabei, wo der Schmerz am größten ist. Nicht nach dem Motto, schau mal, dass du das wieder auf die Reihe kriegst und dann komm mal schön wieder zurück zu mir. Nein, er geht sogar mit, wenn wir vor ihm weglaufen. Er begleitet uns in Richtung Emmaus. Und wir merken es vielleicht nicht mal, aber er ist da. Jeder hätte da bestimmt von uns so seine Geschichte zu erzählen. Und wir können mal diese ganzen Glaubensheldengeschichten getrost auf die Seite stellen. Und lass mal die Glaubenshelden sein. Und sind wir mal ganz ehrlich mit uns. Und es wäre schön, wenn wir mal wieder so zusammenrücken könnten und uns auch Geschichten erzählen können, wo wir gescheitert sind, wo es daneben gegangen ist, wo ich auf der Flucht war, frustriert unterwegs auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, weil alles anders gekommen ist, als ich gedacht hat. Mein Glaube hat nicht das gehalten, was er versprochen hat. Wohin läufst du gerade? Weg von Jerusalem? Weg von deinen Brüdern und Schwestern? Weg von der Gemeinde? Oder vielleicht sogar weg von Jesus? Und das Zweite wäre auch interessant. Hast du das schon erlebt, dass Jesus sich dir auf dem Weg angeschlossen hat und du hast es zuerst gar nicht gemerkt? Er war denn da in irgendeiner Art und Weise? Er war doch da. Obwohl du gedacht hattest, er hätte dich verlassen. Er war doch da. Meist erkennen wir solche Situationen erst im Rückspiegel. Wo bist du solche Emmauswege gegangen und hast später doch auf wundersame Weise gemerkt, da war einer mit dir, vielleicht in diesem einen Telefonat oder vielleicht in diesem einen Menschen, der zur rechten Zeit dir begegnet ist oder in dieser Postkarte, die zur rechten Zeit angekommen ist, vielleicht sogar an einem Ort, der ganz, ganz weit weg von Jerusalem war, wo wir gar nicht dachten, dass Jesus da überhaupt hinkommen würde. Wir wollen einen kleinen Moment darüber nachdenken. Wir wollen so eine kleine Auszeit haben. Einen Moment uns nehmen, jeder für sich. Vor was laufe ich gerade weg? Wovor bin ich auf der Flucht? Habe ich das schon erlebt, dass Jesus irgendwie und durch irgendjemand da war, obwohl ich es zunächst gar nicht gemerkt habe, dass er es war? Dann sind die beiden weiter auf dem Weg nach Emmaus. Jesus geht mit ihnen ein Stück des Weges und er fragt nach. Und sie können erzählen. Dieses Gespräch würde ich gerne mal von einem Therapeuten auslegen lassen. Da steckt so viel drin. Also wenn ihr mal irgendwo ein gutes Buch seht, wo ein Therapeut über diese Stelle gesprochen hat, ich würde es gerne lesen. Ich möchte weiterlesen im Text ab Vers 17, Lukas 24. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragt er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen lassen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Beeindruckend. Da kommt ein Mann dazu, stellt Fragen und hört lange zu. Ein gutes Beispiel für uns Männer. Stellt Fragen und dann hört mal richtig zu. Ich meine zuhören. Richtig zuhören. Und nicht im Kopf schon nach Lösungsansätzen suchen und bei der nächstmöglichen Gelegenheit irgendwo einzuhaken und Ratschläge rauszuhauen. Es ist gut, sowohl für Frauen als auch für Männer, dass sie erzählen können und man nicht immer sofort eine Lösung anbietet. Jesus hat das alles schon gewusst, was sie da über seinen Tod und seine Auferstehung erzählten. Aber er hat trotzdem zugehört. Er hat stillgehalten und hat zugehört. Er wusste, dass es für die beiden jetzt wichtig ist, dass sie reden können, dass sie erzählen können. Aber dann stellt er im richtigen Augenblick ihre Sicht der Dinge in ein anderes Licht. Wie gut, wenn Dinge, die wir in unseren Gedanken nicht loswerden, von jemandem in ein anderes Licht gerückt werden. Jesus hilft den beiden zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Aber er sagt nicht: Kommt Leute, Kopf hoch, bleibt nicht an der Vergangenheit hängen, vergesst, was war, schaut jetzt mal nach vorne. Er macht eigentlich genau das Gegenteil. Er lädt sie ein, noch einmal ein wenig zurückzuschauen, genau hinzuschauen. Und sie blicken gemeinsam dahin, wo sie hergekommen sind. Sie blicken in Richtung des Kreuzes und er lädt sie ein, nachzudenken. Kann man das noch einmal anders sehen, was da geschehen ist? Könnte es sein, dass hier etwas passiert ist, dessen Bedeutung ihr noch gar nicht verstehen könnt? Und anhand des Alten Testamentes erklärt er ihnen, was geschehen ist. Von 1. Mose bis zum 2. Chronik. Die Propheten waren damals anders geordnet, die lagen dann dazwischen. Und dann kommt dieses Wort: Musste das nicht alles so geschehen? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden? Jesus sagt ihnen hier: Das, was ihr erlebt habt, das war geplant. Das war so gewollt. Gott im Himmel hatte einen Plan. Als wir dachten, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, aus Kontrolle geraten, gibt es dieses Musste nicht auch in unserem Leben? Musste das nicht alles so geschehen? da musste etwas in deinem Leben passieren. Nicht, dass es einfach nur passiert ist und keiner wusste warum, sondern weil Gott einen Plan hatte. Das war geplant. Manche Dinge müssen im Leben von Menschen passieren, damit ein Neuanfang möglich werden kann. Da geht es auf der Arbeit aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, nicht so weiter. Und dann gibt es einen Break und dann kann was Neues anfangen. Oder es musste im Leben etwas Einschneidendes passieren, bevor sie oder er den Weg zu Jesus gefunden hat. Gibt es dieses Musste nicht auch in unserem Leben? Es gibt Warum-Fragen, auf die wir keine Antwort finden werden. Aber ich glaube, es gelingt uns immer wieder, wenn wir unser Leben im Rückspiegel betrachten, dass wir es mit Gottes Hilfe, vielleicht auch mit der Hilfe eines guten Freundes, der mit uns unterwegs ist, deuten können, warum das eine oder andere in unserem Leben so gekommen ist. Jesus selbst war wohl 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und sie hatten noch lange nicht alles verstanden von dem, was er ihnen gesagt hat. Wenn wir glauben wollen, dann brauchen wir solch eine Weggemeinschaft mit Menschen, die uns helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen und die uns sagen, man kann die Dinge aber auch anders sehen. Ein Teil unseres Leitsatzes als Gemeinde lautet, wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen für Jesus begeistert und in seine Nachfolge führt. Und ich glaube, es braucht so eine Weggemeinschaft wie in dieser Geschichte, damit so etwas gelingt. Und das sind einzelne Beziehungen. Das sind nicht nur irgendwelche guten Kurse, wo unser Kopf vollgestopft wird, sondern das sind Begegnungen mit einzelnen Menschen, die mit uns einen Weg gehen und nachfragen und Dinge dann auch mal von der anderen Seite beleuchten. Ich glaube, so eine Weggemeinschaft wie in dieser Geschichte braucht jeder von uns. An dieser Stelle gibt es eine zweite kleine Auszeit. Denkt einen Moment über die Fragen nach, wäre es vielleicht für mich dran, mich auf so eine Weggemeinschaft einzulassen? Mit jemandem, der mir sagt, man kann deine Geschichte auch anders betrachten. Oder auch, möchte ich die oder derjenige sein, die ich schon an Jesus glaube, für einen anderen Menschen, und ich sage bewusst für eine oder einen, für eine Zeit ein Wegbegleiter sein. Lass uns einen Moment darüber nachdenken und stell dir diese Frage. Ich lese weiter aus Lukas 24 ab Vers 28. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Das war damals so üblich. Man lud sich nicht selber ein, sondern man tat so, als wenn man weitergehen will. Und dann wird man gebeten, komm, bleib doch. Oder man kriegt etwas zu essen angeboten und sagt, nein, danke. Damit der Gastgeber die Chance hat, dir ein zweites Mal oder ein drittes Mal wirklich was anzubieten und du dann endlich Ja sagst. Das ist so im nordeuropäischen Raum auf jeden Fall nicht so, aber im Mittelmeer und im orientalischen Bereich ist das so. Aber die beiden hielten ihn zurück. Bleibe doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend und der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Jetzt überrascht Jesus ein bisschen, er hält sich nicht so ganz an die Sitten. Also, das ist ja doch ein bisschen tricky. Er ist bei den beiden zu Hause und Sitte ist, dass man als Gast nicht die Verteilung des Essens selber in die Hand nimmt. Man öffnet nicht die Suppenschüssel, nimmt etwas heraus und fragt den Gastgeber, ob er auch etwas möchte. Man wartet, bis man bedient wird. Aber Jesus nimmt hier die Rolle des Gastgebers ein. Und auf einmal macht es bei den beiden Klick. Woran haben sie es gemerkt? Genau wissen wir es nicht. Vielleicht an der Art, wie er das Brot gebrochen hat. Vielleicht daran, dass er es überhaupt gemacht hat. Vielleicht an seinen Worten. Es war der Moment der geöffneten Augen. Es war der Augenblick-Klick. In diesem Augenblick ist etwas passiert, was wir eine Begegnung mit Jesus nennen, einen defining moment, einen heiligen Moment. Es ist und bleibt ein Rätsel, wie es kommt, dass ein Mensch auf einmal sagt, jetzt kann ich glauben. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin mit 19 Jahren, haben wir einen alten Hühnerstall umgebaut und haben da eine Teestube und eine Gitarrenwerkstatt gegründet. Und haben Leute, sind mit den Fahrrädern über die Dörfer gefahren und haben in den Bauernhofkommunen Leute eingeladen. Und die sind tatsächlich gekommen. Und wir haben Bibelstunden mit denen gemacht. Wir waren so begeistert von Jesus, dass wir einfach Leute eingeladen haben, die wir aus der Schule noch kannten oder so. Und es sind welche gekommen. Und ich kann mich an einem Abend erinnern, da waren zwei Leute da und wir sind mit ihnen einen Text durchgegangen und haben ihnen, nicht vom Alten Testament, aber vom Neuen Testament her, erklärt, was wir glauben und warum wir das glauben und warum wir davon so begeistert sind. Und der eine hat immer nachgefragt und immer, wow, interessant, und wie hängt das zusammen? Und wir haben erklärt und der andere war ganz still. Und am Ende des Abends sagte der immer gefragt hat, das ist mir alles noch ein bisschen, kann ich nicht. Und der andere sagte, jetzt habe ich es begriffen, jetzt glaube ich. Und er ist zum Glauben gekommen an dem Abend. Warum macht es, warum gibt es diesen Augenblick-Klick, dass jemand sagt, jetzt kann ich glauben? Warum glaubt er auf einmal an etwas, was nicht sichtbar ist? Was ist da passiert? Und immer wieder passiert genau das, was hier in Emmaus passierte. Sie erkennen ihn als den auferstandenen Jesus, als den Gott, der lebt. Das ist das Ostererlebnis der Emmaus-Geschichte, der Augenblick-Klick, wo erkannt und bekannt wird, Jesus ist wahrhaftig auferstanden und wo deutlich wird, wir glauben nicht an einen Märtyrer, der gestorben ist und im Grab blieb, sondern wir glauben an Jesus, den Auferstandenen. Und neben der Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung haben wir einen lebendigen Gott. Wir glauben nicht an etwas, was vergangen ist, sondern an jemanden, der heute noch lebt und der da ist und für uns da ist. Und wenn jemand heute fragt, ja, wie konnte Jesus dann vor knapp 2000 Jahren die Sünden, die ich heute begangen habe, vergeben? Dann können wir antworten, weil er nicht tot ist, sondern weil er lebt. Noch einmal zurück zum Bibeltext. In dem Augenblick, als sie ihn erkannten, verschwand Jesus. Und dann laufen die beiden sofort zurück nach Jerusalem. Statt vorher es hieß ja, dass es ungefähr ein 2-Stunden-Weg war. Ich, mit der Trauer, die sie hatten, war es, denke ich, eher ein 3-Stunden-Weg. Ich kann mir das gut vorstellen, weil der Weg von Bergen nach Hermannsburg, wo ich zur Schule gegangen bin, war auch 11 Kilometer. Also diese Strecke, die ist mir in Fleisch und Blut. Und jetzt brauchten sie wahrscheinlich nur noch 1 Stunde. Jetzt ist der Auferstandene ihnen selbst begegnet und hat ihnen in ihrem Leben eine Wende gegeben. Sie sind umgekehrt. Man nennt das auch Bekehrung. Ein Mensch, der in der falschen Richtung unterwegs war, hat eine Begegnung mit Jesus und kehrt um. Und Bekehrung ist nicht etwas furchtbar Geistliches, Spirituelles, sondern Bekehrung hat auch etwas ganz Schlichtes. Das passiert hier. Sie laufen zurück, sie machen eine Wende. Und ich möchte hier gleich noch am Ende eine Auszeit einlegen. Wo lädt Gott uns heute ein, umzukehren? Ich möchte das gar nicht moralisch verstehen, sondern als ein auf einem Weg umkehren, wo wir vielleicht weggegangen sind von dem Ort, wohin Jesus uns eigentlich gestellt hat. Wir erleben das so häufig, dass Menschen eigentlich auf einem guten Weg sind, doch dann passiert irgendetwas in ihrem Leben oder in der Gemeinde oder in zwischenmenschlichen Beziehungen oder vielleicht auch sogar mit Pastoren oder Pastorinnen und vielleicht auch mit Gott selber, wo eine Enttäuschung einen völlig aus der Bahn wirft. Und ich möchte euch einladen in dieser Auszeit, wo will Jesus deinem Leben wieder eine Berufung schenken? Gott hat in jeden von uns etwas hineingelegt und er will nicht, dass das verloren geht auf unserem Weg nach Emmaus. Und deshalb begegnet er uns und er lädt uns ein, nicht in Emmaus zu bleiben. 2 Menschen auf dem Weg, problembeladen. 1 Unbekannter gesellt sich zu ihnen auf dem Weg und er geht einfach schweigend mit. Und seine einzige Frage: Worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Und dann hört er lange Zeit nur zu. Und dann stellt Jesus das, was er gehört hat, in eine andere Perspektive. Und die 2 Menschen werden von ihrer Resignation frei. Resignation heißt, wenn man auf dem Kampffeld die Fahne einzieht, das Signum, wenn man das wieder einholt und sich als verloren, als geschlagen gibt. Er holt sie ein und macht sie frei von ihrer Resignation. Und bezeichnenderweise erkennen sie den Christus im Brechen des Brotes. Und dann werden sie selbst zu Boten des Evangeliums. Nach dieser Begegnung mit Jesus legen sie sich nicht einfach schlafen. Sie kommen nicht einfach zur Ruhe. Nein, ihre Kräfte, die in ihren Sorgen gebunden waren, werden nun frei für nützliche Dinge. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Das ist es, was ich uns in der Begegnung mit dem Auferstandenen so sehr wünsche. Dass ein Feuer in unserem Herzen brennt und die Kräfte in uns frei werden, die in uns von Sorgen gebunden waren. Und wir hören gleich ein Lied, das heißt "Alle Augen auf dich". Und wir können uns bei diesem Lied noch einmal Fragen hingeben. Wofür hat Gott mir eine Berufung gegeben? An welchen Stellen meines Lebens sollte ich meinem Leben eine andere Richtung geben? Und in der Kraft des Auferstandenen einen anderen, vielleicht auch einen neuen Weg gehen. Alle Augen auf dich.